Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Und ich freue mich, dass ich heute hier wieder sein kann und mit euch das teilen darf, was mir so am Herzen liegt, was mir einfach so die ganze Woche durch den Kopf gegangen ist. Beginnen möchte ich mit Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir für deine Gegenwart und für deine Nähe. Danke, Herr Jesus Christus, du bist hier, du stehst hinter mir und ich bete und ich bitte dich, dass du meine Worte wieder nimmst und sie zu jedem hin transportierst, zu jedem so redest, wie er es braucht, wie es für ihn Hilfe, Kraft, Trost, Freude ist. Ich danke dir, Vater, für dein Reden und für dich. Ich vertraue dir. Danke. Amen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich fand das so eine Liebesbezeugung vom Herrn, dass das ausgerechnet heute über unserem Gottesdienst steht. Mein Thema heute ist Vertrauen. Zunächst aber möchte ich mich für die, die mich nicht kennen, vorstellen. Mein Name ist Rosemarie Lauschitzky. Ich bin in Ternitz daheim. Meine Familie sind 2 erwachsene Töchter, 3 Enkelkinder, die leider schon viel zu groß geworden sind, und einen Schwiegersohn. In dieser Gemeinde hier bin ich eigentlich schon, bevor es sie gegeben hat, also von Anfang an. Das Thema Vertrauen, das mir am Herzen liegt, das hatte doch Helmut auch erst vor 3 Wochen hier gehabt. Und er hat uns damals aufgefordert, in dieser seiner Predigt Gott zu vertrauen, so wie es der König Hiskia tat. Wer diese Predigt versäumt hat, der hat ja jetzt immer die Möglichkeit, die Predigt dann im Internet auf unserer Homepage nochmal nachzuhören. Beendet hat Helmut damals seine Predigt mit den Worten: Darüber gäbe es noch ganz viel zu sagen. Ja, und das ermutigt mich auch, heute meine Gedanken darüber zu bringen. Nicht, dass damit das Thema erschöpft oder ausgeschöpft wäre, aber eben wieder andere Gedanken. Es sind nicht nur meine Gedanken, die ich dazu bringen möchte, sondern Thomas Harry hat dieses Buch herausgegeben, das heißt Vollvertrauen. Und er hat darin so viele tiefe und gute Denkanstöße, Glaubenshinweise, dass ich euch da mit hineinnehmen möchte. Vertrauen, das ist doch jeden Morgen neu die Herausforderung und nie etwas, was man so selbstverständlich hat. Yong Kisho, der Gründer der größten Gemeinde in Südkorea, er schrieb einmal: Gestern, da hatte ich noch den Vertrauen und das Glauben für die ganze Welt. Aber wo ist es heute? Das hat mich damals so getröstet, denn ich fühlte mich damals so verstanden und fühle mich auch heute noch mit dieser Aussage total verstanden. Denn dass Gott das ganze Universum geschaffen hat, die ganzen Galaxien und alles in seiner Hand hält, das zu glauben, ist für mich überhaupt kein Problem. Aber dass Gott auch mein Problem lösen kann und auch da weiß, was zu tun ist, das ist wieder eine ganz andere Sache. Thomas Harry formuliert es so: Bei jeder Irritation schaut der Zweifel um die Ecke, blickt uns herausfordernd an und flüstert eindringlich: Wo ist denn Gott jetzt? Ob ihm da was aus der Kontrolle geraten ist? Glaubst du wirklich, dass er dich und deine Not sieht und sich womöglich auch noch darum kümmert? Vertrauen, das ist doch so ein einfaches Wort und doch so schwer zu leben. Vertrauen kann ich natürlich nur jemanden, den ich kenne, wo ich ganz genau weiß, auf den ist Verlass, den sein Wort, das hält. So kann ich auch Gott nur vertrauen, wenn ich ihn kenne. Und kennenlernen kann ich ja Gott nur, wenn ich Zeit mit ihm verbringe. Ihm einfach immer wieder neu sag, was jetzt so auf meinem Herzen ist, was mich drückt oder was mich freut oder was immer es ist. Und Gott sagt auch, prüfet mich. Er hält das aus, wenn ich jetzt sag, Herr, ich kann das einfach nicht glauben. Bitte zeig du mir den Weg, hilf du mir. Vertrauen können, das hängt auch ganz viel damit zusammen, welche Kindheit ich erlebte. Konnte ich mich auf meine Eltern verlassen? Waren sie für mich da? Besonders die Vaterbeziehung, sie ist für ein Kind ganz wichtig. Und für mich ist es immer so schön und so erfreulich, wenn ich hier in der Gemeinde erleben kann, wie die Väter mit ihren Kindern umgehen. Und da denke ich mir immer, ja, für diese Kinder, da können die Stürme im Leben toben. Sie haben Sicherheit erlebt, sie haben Stärke erlebt und das wird sie dann auch durch diese Stürme hindurchtragen. Denn ob wir es wollen oder nicht, wir übertragen unsere Vaterbeziehung auf die Gottesbeziehung. Und so wie ich meinen Vater erlebt habe, so tue ich es auch mit Gott. Und als ich diese Lehre zum ersten Mal hörte, da dachte ich über meine Kindheit nach und ich musste sagen, eines hat mir mein Vater immer vermittelt. Er hat mich lieb und ich bin ihm wichtig. Auch wenn vieles schiefgelaufen ist in meinem Leben und in der Vaterbeziehung. Aber das hat dann doch den Ausschlag gegeben. Wiederherstellung. Das ist doch Gottes großes Thema. Und so kann auch bei jedem wiederhergestellt werden, was mal kaputt gegangen ist. Es ist zwar meistens ein schmerzhafter Prozess, aber es lohnt sich. Das kann ich euch sagen. Für das Wort Vertrauen gibt es im Hebräischen zwei Wörter, Batach und Aman. Das schreibt Thomas Harry hier in diesem Buch. Und als Beispiel hat er Sprüche 3, Vers 5. Vertraue dem Herrn mit ganzem Herzen. Man kann dieses Wort Batach, das hier verwendet wird, aber noch ganz anders als mit Vertrauen übersetzen. Verlass dich auf den Herrn mit ganzem Herzen. So übersetzt es Martin Luther. Das hebräische Wort beinhaltet aber auch noch das Wort kleben, klammern, sich an Gott klammern. Also klammere dich an Gott. Und das konnte ich mir so bildlich vorstellen, sich an Gott so festklammern. Und dabei fiel mir auch die Geschichte vom Jakob ein, wo er mit dem Engel kämpft und dann sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Also nicht loslassen, bis ich die Hilfe erfahre, die ich brauche. Ähnlich ist auch das Wort, häng dich an den Herrn mit ganzem Herzen. Das hat uns ja Helmut in seiner Predigt ganz anschaulich dargestellt am König Hiskia, der sich selbst durch die Drohungen des Feindes und diese Lügen, die er aufgetischt hat, in seinem Vertrauen nicht erschüttern ließ. Ganz im Gegenteil, für ihn war Gott so real, dass er sogar den Brief des Feindes nahm, damit in den Tempel ging und ihn dort vor Gott ausbreitete, damit Gott ihn lesen konnte. Diese Handlung, die ist absolut nachahmenswert. Und ich habe das schon oftmals gemacht, wenn Situationen in meinem Leben waren, wo mir der Boden unter den Füßen verloren gegangen ist, dann setzte ich mich hin, schrieb das alles auf und legte das dann auf dem Schreibtisch, damit Gott es jetzt lesen kann. Und wenn dann untertags der Feind wieder kommt und der Sorgengeist mich quälen wollte, da konnte ich ihm sagen, du bist zu spät dran, mein Fall ist Gott bekannt, er wird schon bearbeitet. Ja, Karl Baral, ich kenne ihn nicht, aber Thomas Herre schreibt, er ist auch ein Theologe, der bringt eine Auslegung für das zweite hebräische Wort für Vertrauen am Mann so. Und zwar vergleicht er es damit, wie eine Mutter, die ihr Kind an sich gebunden hat oder es auf der Hüfte trägt. Und wir erleben das ja jetzt oft, dass Mütter ihre Babys so an sich gebunden und gedrückt haben und ihren Herzschlag spüren. Und genau das ist es auch, was Gott sich wünscht in der Beziehung zu uns. Geborgen und geschützt in seinen Armen. Oder wie Jesaja 40 sagt, geborgen und getragen im Bausch seines Gewandes. Das spricht für mich ziemlich viel. Und ein Glaubender ist ein Getragener. Gibt es eine schönere Umschreibung des Wortes Amen für Vertrauen? Ja, und jetzt möchte ich zu dem Thema kommen, das mich wirklich schon sehr lange mehr als nur beschäftigt. Es ist das Thema Heilung. Ein Blick in die Bibel. Und da gibt es ja viele Berichte darüber, wie Heilung geschieht. Und anscheinend nur durch das feste Vertrauen und den Glauben eines Menschen. Zum Beispiel ein römischer Hauptmann, der kommt zu Jesus, sein Diener ist krank. Und er bittet ihn, er braucht gar nicht zu ihm kommen, er bittet ihn um eine Fernheilung und sagt, du komm nicht, ich bin nicht würdig, dass du eintrittst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so ist mein Knecht gesund. Und Jesus sagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener ist gesund. Punkt. Es sieht so aus, als wäre die Heilung durch den Glauben des Hauptmanns erfolgt. Das nächste Beispiel. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs am See Genezareth. Es kommt ein riesiger Sturm auf, das Boot schaukelt hin und her, die Wellen schwappen in das Boot. Die Jünger haben Angst und sie schreien um Hilfe. Und Jesus sagt zu den Jüngern, warum fürchtet ihr euch, ihr Kleingläubigen? Gemäß dieses Wortes ist ja der Glaube der Jünger klein und mickrig. Welchen Glauben erwartet Jesus von ihnen? Bei einer anderen Gelegenheit, da kommt eine nichtjüdische Frau zu Jesus und bittet ihn um die Heilung ihres Kindes. Zunächst lehnt Jesus das ab, aber diese Frau, die gibt nicht auf und sie bittet und fleht so lang, bis Jesus sich erweichen lässt. Und er sagt dann, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst und deine Tochter ist gesund. Diese Frau hat im Gegensatz zu den Jüngern einen großen Glauben und er öffnet ihr das Tor zu diesem Wunder. Ein letztes Beispiel. Ein verzweifelter Vater kommt zu Jesus und bittet ihn, seinen Sohn zu heilen, falls er es vermag. Und Jesus antwortet ihm, was heißt dir, falls du es vermagst? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Alle. Ja, und jetzt frage ich mich, ist mein Gebet falsch? Habe ich nicht den richtigen Glauben? Habe ich zu wenig Glauben? Oder was ist die Ursache, warum nicht geschieht, worum ich so intensiv bete? Was ist jetzt der Glaube, der solche Wunder möglich macht? An einer anderen Stelle sagt Jesus wieder, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn und sprecht zu diesem Berg, hebe dich hinweg und wirf dich ins Meer, so wird er euch gehorsam sein. Bitte, ein Senfkorn, das ist doch wohl eines der kleinsten Samenkörner, die es gibt. Und genügt jetzt auf einmal ein kleiner Glaube? Warum sagt dann Jesus zu den Jüngern, ihr Kleingläubigen? Und Dazu will ich euch jetzt aus diesem Buch von Thomas Herre vorlesen. Ich möchte es nicht vortragen, weil da könnte ich manches verwurschteln oder nicht so rausbringen, wie es wirklich ist. Thomas Herre schreibt: Wir sitzen zu sechst im kleinen Wohnzimmer von Markus. Er ist 26 Jahre alt, hat Leukämie. Weder die Gebete der Gemeinde noch die Chemotherapie und eine aufwendige Knochenmarkspende haben die ersehnte Heilung gebracht. Freunde von ihm haben 3 Bekannte aus Zürich mitgebracht, die besondere Erfahrung im Gebet mit Kranken haben sollen. Markus wollte das zuerst nicht. Nach vielen Monaten des Kämpfens und Ringens kann er mittlerweile den Gedanken zulassen, früher als die meisten seiner Mitmenschen diese Welt zu verlassen. Dennoch hat er die Hoffnung, gesund zu werden, nicht aufgegeben. Also sind sie gekommen. Während wir mit Markus beten, sagt einer der 3 Besucher aus Zürich: Markus, Gott will dich gesund machen, das ist gar keine Frage. Es ist aber entscheidend, dass du wirklich daran glaubst. Ich halte den Atem an und überlege fieberhaft, wie ich als Pastor auf diese heikle Situation reagieren soll. Bevor ich aber etwas sagen kann, schaut Markus den jungen Mann an und sagt: Ich weiß, dass Gott mich heilen kann. Aber ehrlich gesagt, die Vorstellung, bei ihm zu sein, ist für mich inzwischen genauso schön wie die Vorstellung, noch 50 Jahre zu leben. Kurze Zeit später verabschieden sich unsere 3 Besucher aus Zürich. Ich ahne, was sie denken und indirekt auch formulieren. Wenn Markus nicht wirklich glaubt, dass Gott ihn heilen will, dann funktioniert es nicht. 3 Monate später ist Markus im Himmel. Ich bin mir sicher, die 3 Bekannten von Markus' Freunden, die extra nach Aarau kamen, um für den jungen krebskranken Mann zu beten, kannten die Worte Jesu. Vermutlich lagen sie sogar ihrer Überzeugung zugrunde, dass Gott Markus heilen würde, wenn er nur daran glaubte. Sie meinten es gut. Sie wollten helfen. Sie sehnten sich nach einem kraftvollen Eingreifen Gottes, wie wir ja alle auch. Gleichzeitig haben sie diese Worte über den Glauben auf eine ganz bestimmte Weise interpretiert. Das wiederum formte ihr Verständnis davon, wie sich Glaube auszudrücken hat. Sie waren offensichtlich der Meinung, dass im Blick auf ein übernatürliches Eingreifen Gottes die Größe und Tiefe unseres Glaubens die entscheidenden Voraussetzungen sind. Erst dann kann und wird Gott helfen. Richtiger Glaube nach diesem Verständnis sieht so aus. Erstens, richtig glauben bedeutet, sich total sicher sein. Zweitens, richtig glauben heißt, eine klare Vorstellung davon zu haben, wer Gott ist, was sein Wille ist, und um jeden Preis an dieser Vorstellung festhalten. Drittens, wer richtig glaubt, verfügt über eine Art Schlüssel, der ihm die Tür öffnet. Jede Art von Wunder ist dem möglich, der auf diese Weise glaubt. Viertens, wer richtig glaubt, zwingt sich dazu, im Blick auf das ersehnte Wunder eine unerschütterliche innere Gewissheit zu entwickeln und zu behalten. Gott kann und will dieses Wunder tun. Und fünftens, ein richtiger und großer Glaube besteht darin, dass es mir gelingt, den letzten Funken Zweifel in meinem Herzen zu überwinden und hinter mir zu lassen. Es mag auf den ersten Blick sehr beeindrucken, wenn Menschen solche Überzeugungen haben. Aber Hand auf Herz, ist das nicht furchtbar anstrengend? Denn und das ist das eigentliche Problem der dahinterliegenden Vorstellung. Hier bin ich total auf mich geworfen, auf mein Glauben können. Das Entscheidende hängt jetzt von mir ab. Wenn ich nicht richtig glaube, dann wird Gott nichts tun. Wenn ich es nicht schaffe, jeden Zweifel zu überwinden und zu ersticken, dann wird nichts geschehen. Ich muss richtig glauben und ich muss genug glauben. Gott tut gar nichts, solange ich das nicht wirklich hinkriege. Im schlimmsten Fall lässt er sogar zu, dass ich an meiner unheilbaren Krankheit sterbe, weil ich ja offensichtlich nicht tief und fest genug geglaubt habe. Vielleicht ahnen Sie jetzt, welch fatales Gottesbild hinter einer solchen Überzeugung steckt. Die macht alles von mir abhängig. Gott überlässt es meiner Verantwortung, ob er helfen und ein Wunder bewirken kann oder nicht. Schaffe ich es nicht, so bleibt alles beim Alten. Was für ein Gott ist das? Was bürdet er mir da auf? Und welcher normale Mensch schafft es überhaupt, diese unendlich hohe Messlatte zu erreichen und auf Dauer auch zu behalten? Ich bin der Überzeugung, dass eine solche Vorstellung vom Glauben den Grundaussagen des Evangeliums von Jesus diametral gegenübersteht. Sie führt in eine unbarmherzige Gesetzlichkeit. Sie macht den Glauben zu einer Leistung, die ich selbst hervorbringen muss. Gott handelt erst dann, wenn ich es schaffe und meinen Pflichtteil erfülle. Und dieser Pflichtteil, der ist enorm und groß. Er besteht in der totalen, unerschütterlichen, von jedem Zweifel befreiten Sicherheit, dass Gott dieses oder jenes tun will und wird. Ein Gott, der das von einem Menschen verlangt, ist ein unbarmherziger, ja geradezu gewalttätiger Gott. Ein solcher Gott ist aber nicht mehr der Gott der Bibel. Es ist ein uns verfügbar gemachtes Wesen, das wir uns selbst ausgedacht haben und mit dem Namen Gott versehen. Es geht in der Nachfolge von Jesus Christus nicht um einen großen Glauben, sondern um den Glauben an einen großen Gott. Ich möchte das noch präzisieren. Mein Glaube wird nicht dadurch groß, dass ich selbst etwas produziere, dass ich es schaffe, eine bestimmte Erwartung zu erreichen und eine Vorstellung und eine Überzeugung hervorzubringen. Die Größe meines Glaubens ergibt sich nicht durch etwas, das ich selbst bin, kann oder tue. Sie gibt sich allein aus der Größe der Person, der ich vertraue. Mein Vermögen, aus mir selbst zu glauben, bleibt immer mickrig, wechselhaft, widersprüchlich, einfach unvollkommen. Mein Gott aber, dem ich gehöre, er ist groß, fähig, willig, ungeteilt, stark, unbezwingbar, heilig, mächtig. Seine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Wenn ich ihm traue, mich ihm in die Arme werfe und darin meine Lebenszuversicht finde, dann ist das die Art von großem Glauben, die Gott sich von seinen Kindern wünscht. Wir lassen Gott sein, wer er ist. Einfach Gott. Kehren wir zurück zu den verschiedenen Situationen in der Bibel, in denen Jesus den Glauben von Menschen lobt. Jesus honoriert hier nicht eine selbstproduzierte Glaubenshaltung, sondern das tiefe Vertrauen, das Menschen ihm entgegenbringen. Diese Menschen, die wissen um die Möglichkeiten, die Jesus hat. Sie wenden sich an ihn und erwarten alle Hilfe von ihm. Sie halten sich selber weder für stark, noch produzieren sie einen religiösen Kraftakt. Sie wissen, dass sie aus sich selbst nichts vermögen. Gleichzeitig wissen sie, dass Christus alles vermag. Und in dieser Hoffnung werfen sie sich ihm zu Füßen und bitten ihn um sein unverdientes Erbarmen. Sie verschwenden weder Zeit noch Kraft, um vor Jesus gut genug zu sein, sondern machen sich total abhängig von ihm, indem sie ihm sich und ihre hoffnungslose Situation anvertrauen. Alles, worauf sie hoffen, suchen sie bei Jesus und nicht bei sich selbst. Und Thomas Herre schreibt dann noch, in den vergangenen Jahren hat mir diese Perspektive enorm geholfen, wenn ich zusammen mit anderen Leuten unserer Gemeinde für kranke oder verzweifelte Menschen betete und auf ein Wunder hoffte. Ich weiß, in solchen Momenten, wenn es jetzt auf mich oder auf die vor uns sitzende Person ankommt, damit ein Wunder geschieht, dann haben wir alle nicht den geringsten Hauch einer Chance. Wenn es aber auf Gott ankommt, wenn alleine zählt, was er kann und möchte, dann kann ich zuversichtlich, kühn und erwartungsvoll um das erwünschte Wunder bitten. Wir wiederum tun so oft wie möglich, was uns aufgetragen ist. Wir bekennen unsere Schuld, beten, legen die Hände auf, salben mit Öl und schauen erwartungsvoll auf Jesus Christus. Alles Weitere ist nicht unsere, sondern seine Sache. Das ist doch unglaublich befreiend. Und das wollte ich euch bringen zu diesem Thema Heilung, das mich wirklich schon mein ganzes Leben begleitet. Ich habe dazu viele Bücher gelesen, weil ich immer nach einer Methode gesucht habe, was muss ich tun, wie muss ich beten, dass Gott dieses Wunder tut, dass die Heilung geschieht. Einfach, dass Gott funktioniert. Aber Gott funktioniert nicht. Gott sei Dank, denn das wäre ja furchtbar. Aber Jesus hat versprochen, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. So bin ich mir ganz sicher, dass dies auch geschehen wird, und wir gehen darauf zu. Bevor aber der Bauer ernten kann, muss er den Boden umackern, damit er sehen kann, und erst dann kann die Frucht wachsen, kann die Ernte geschehen. Und so ist es jetzt auch unsere Aufgabe, umzuackern und zu sehen und zu warten, bis die Ernte reif ist, bis Gott sie schenkt. Er gibt den Zeitpunkt. Wir haben das nicht in der Hand. Natürlich wäre ich genauso wie ihr alle gerne mit dabei, wenn diese Ernte einzubringen ist. Aber das ist allein Gottes Sache. Wichtig ist, dass wir treu sind und einfach tun, was uns vor die Füße kommt. Bei der Vorbereitung, da fiel mir ein Erlebnis ein, das Elli erzählte. Christel und sie waren zusammen, als es klopfte. Die Nachbarin kam. Sie wollte sich verabschieden. Sie war ziemlich bedrückt und niedergeschlagen, denn sie musste ins Krankenhaus, sie musste operiert werden. Ihre Diagnose lautete Brustkrebs. Elli und Christel waren natürlich sehr betroffen und die Nachbarin tat ihnen leid. Und als diese gegangen war, da beteten sie beide für die Nachbarin. Und am Nachmittag, da steht die Nachbarin plötzlich vor der Elli. Und das Erste, was sie sagt, ist, habt ihr gebetet? Und als die Elli das bejaht, da sagt die Nachbarin, ich war im Krankenhaus, es ist alles weg, ich bin geheilt, ich brauche nicht operiert zu werden. So ist Gott. Ich liebe ihn. Ja. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du so anders bist, als wir sind. Ich danke dir, Vater, dass du zu uns stehst, dass wir dir vertrauen können und dass du uns auch nicht umsonst warten lässt. Vater, ich danke dir für alles, was du hier vorbereitet hast, was du gerne hier und durch uns tun möchtest. Ich danke dir auch für all die Wunder, die schon geschehen. Aber du weißt, wir warten auf die Ernte, auf die große Ernte, die du uns versprochen hast. Vater, ich bete, dass du uns hilfst, dass wir alles tun, was du möchtest, dass wir tun sollen, damit das geschehen kann, was du willst. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dir sei Ehre, Herr.